Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, das ist eine Jubiläumsfolge.
100 Mal.
Zum 100. Mal habe ich gesagt, hallo Susanne.
Hallo Björn.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, das ist eine Jubiläumsfolge.
100 Mal.
Zum 100. Mal habe ich gesagt, hallo Susanne.
Hallo Björn.
Und wir haben begonnen mit dem Thema Hämophilie, wie entwickelt sich die Erkrankung und sind dann auch über verschiedene andere Gerinnungserkrankungen ins Gespräch gekommen.
Und die verschiedenen Nebenwirkungen und die Auswirkungen der Hämophilie und wie sich Patienten fühlen. Wir haben an unterschiedlichen Stationen Halt gemacht. Erinnere dich an unseren Reise-Podcast, den wir gemacht haben im Flieger und ausgestiegen sind und haben da weitergemacht. Erinnere dich, wie viele Patienten wir interviewt haben, die uns ihre Sorgen, aber auch ihre eigene Erkrankung erzählt und auch ihre Gefühle auch erzählt haben.
Und du hast die verschiedenen Stationen angesprochen. Begonnen haben wir ja in einem Tonstudio.
In Köln. Die ersten 10 Folgen haben wir dort tatsächlich aufgenommen, um tatsächlich eingeführt zu werden, wie man tatsächlich einen Podcast aufnimmt.
Zu lernen auch.
Zu lernen, wie wir reden, wie wir sprechen. Und dann wollten wir mobil werden.
Und waren, wie du sagst, an verschiedenen Orten. Wir haben am liebsten eigentlich in Cafés gesessen.
Ja, weil wir da unbeschwert reden konnten und auch unsere Stimme nicht so in das Leise hinein gefallen
driften,
ist. Ne? Zu driften, muss man ja sagen. Ne? Aber das ist an sich unser Lieblingsort in Cafés. Ne?
Und wir konnten auch von verschiedenen Kongressen berichten oder auch Veranstaltungen.
Und interessant war tatsächlich, dass man es sogar geschafft hat, einzelne Kollegen mitzunehmen. Ich bin dann mit dem Mikro auf die einzelnen Kollegen zugegangen und habe gesagt, was meint ihr zu dem einen oder anderen Thema? Am Anfang waren sie noch ganz scheu. Heute, muss ich dir sagen, sind sie aufgeschlossener.
Unser Ziel war ja immer, diese Themen aus dem Bereich einfach wiederzugeben, zu informieren. Zielgruppe waren sicherlich in erster Linie Patienten und deren Angehörigen, aber wir wollten das auch, dass das weitergetragen wird und haben zum Beispiel einen Podcast für Lehrer gemacht, um eben über diese Erkrankung zu informieren. Wir haben über verschiedene Sportarten informiert, damit eben auch die entsprechenden Trainer sich informieren können. Haben dann auch viele Themen von den Zuhörern selbst zugespielt bekommen und die dann eben bearbeitet in dem Podcast oder besprochen. Eins dieser Themen war zum Beispiel Pubertät.
Erinner dich mal, da war ein ganz großer Anlass, was passiert denn da in der Pubertät und wie müssen wir verschiedene Dinge sehen, erinnere dich mit Chris Königs, den wir zum Experten ernannt haben und er selber dann sagte, wieso bin ich jetzt der Experte an der Stelle und man ihm doch gerne zugehört hat, was er uns zu sagen hat zu Sexualität und Pubertät und diverse andere Dinge. Ich erinnere mich da noch an einer anderen E-Mail von einem Patienten, der mir gesagt hat, ihr redet viel über Frauen. Wir haben einige Frauenthemen angesprochen, weil die Frauen unserer Meinung ja doch zu kurz gekommen sind. Und er meinte dann, was passiert denn mit uns, die vielleicht eine Partnerin suchen und geht denn jemand auch auf unsere Gefühle ein?
Ja, der Grund sicherlich, warum das so einen Anklang gefunden hat, ist, dass man sonst nicht so viele Informationen darüber findet. Und die Tatsache, dass man nicht viele Informationen darüber findet oder dass es einfach nicht weit verbreitet ist in der Bevölkerung, ist, dass die Hämophilie eine seltene Erkrankung ist.
Auf jeden Fall selten. Wenn du dir anschaust, wie viel haben wir in Deutschland? 5.000 bis 6.000 Hämophilie-Patienten. Und die sind in verschiedenen Zentren lokalisiert und wir haben immer noch Patienten, die an keinem Zentrum angeschlossen sind. Die haben wir tatsächlich immer noch.
Nun, Hämophilie ist eine seltene Erkrankung. Was ist eigentlich eine seltene Erkrankung?
Naja, eine seltene Erkrankung ist dann, wenn wir eine Person auf 2.000 Menschen haben. Ungefähr. Oder 5 auf 10.000.
Das ist die Definition hier in Deutschland oder ich glaube auch in der EU. Die Definition in den USA ist etwas anders. Sie sagen, wenn es weniger als 200.000 Menschen betrifft, was dann hochgerechnet auch ungefähr 1 zu, ich glaube, 1650 oder sowas. Also ungefähr dieselbe Richtlinie. Also etwas, was sehr selten vorkommt bei dieser einen Erkrankung. Wenn man allerdings jetzt alle seltenen Erkrankungen zusammennimmt, dann sind es relativ viele auf der Welt. 300-500 Millionen Menschen auf der Welt sind von seltenen Erkrankungen betroffen.
Und das ist viel, wenn du dir vorstellst, es sind so und so viele Menschen mit seltenen Erkrankungen betroffen, aber jede einzelne Gruppe, davon gibt es dann wieder sehr viel weniger.
Meistens handelt es sich ja auch um Gendefekte, also es sind keine Erkrankungen, die irgendwie von außen auf den Körper einwirken oder das entstehen lassen, wie jetzt zum Beispiel eine Virusinfektion, sondern es kommt ja aus dem Körper von innen heraus. Und meistens sind das eben Gendefekte, die da für ursächlich sind für diese seltenen Erkrankungen, was es eben so schwierig zum einen in der Diagnosestellung macht. Das heißt, diese Erkrankungen werden oftmals spät diagnostiziert, das ist das eine, und dann aber auch in der Therapie schwierig macht, weil entweder muss man irgendwas ersetzen, was nicht produziert wird, nehmen wir mal die Hämophilie an, jetzt so als Beispiel, oder man muss tatsächlich irgendwo eingreifen, um eine Produktion zu verhindern, wenn es zum Beispiel zu Ablagerungen von irgendwelchen Stoffen kommt, die dann wiederum die Körperfunktion beeinträchtigen. Das Thema ist ja, dass sich dann oftmals für die Firmen es sich nicht wirklich lohnt, ein Medikament zu entwickeln, weil man viel Aufwand, viel Geld da reinstecken muss und das oftmals dann nicht wieder gezahlt wird für die Firmen, sodass jetzt rein wirtschaftlich betrachtet, das für eine Firma sich nicht lohnt.
Wobei sich da der Gesetzgeber tatsächlich auch was überlegt hat. Es gibt ja die Möglichkeit, über die seltenen Erkrankungen durch die Krankenkassen das Ganze wieder auszugleichen, muss man ja sagen. Das ist ja letzten Endes diese Rare Disease, diese seltenen Erkrankungen werden ja von den Krankenkassen, haben die ja einen sogenannten Sondertopf, den man bedienen kann. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Diagnose kodieren über diesen Kodierungsmechanismus, haben die Krankenkassen dann die Möglichkeit, auf einen Sonderfonds zurückzugreifen, um dann diesen seltenen Erkrankungen der Therapie, die Therapie tatsächlich zu ermöglichen. Das ist ja der, das ist ja die Möglichkeit dabei.
So, dass es sich für die Firmen dann doch wieder lohnt, Energieaufwand reinzustecken und das Ganze auch zu finanzieren, um eben diesen Menschen auch zu helfen. Und das ist, muss man sagen, eine tolle Sache, dass das so in unserem Gesetz verankert ist.
Das denke ich auch auf jeden Fall. Und wir müssen als Ärzte tatsächlich diese Erkrankung auch lernen, auch zu kodieren, weil nur so kann diese Information an die Krankenkassen weitergegeben werden.
Ja, wir müssen nicht nur lernen, sie zu kodieren, sondern wir müssen auch lernen, sie zu entdecken und entsprechend zu therapieren. Und das ist der Grund, warum wir jetzt vorhaben, diesen Podcast nicht nur für Hämophilie und Gerinnungsstörung zu öffnen, sondern auch für die anderen Erkrankungen, eben für die anderen seltenen Erkrankungen zu öffnen.
Das ist richtig, weil es gibt so viele seltene Erkrankungen, die keine gute und ausreichende Plattform haben, über die sie sich informieren können oder aber auch austauschen können. Die Hämophilie hat mittlerweile eine gute Austauschmöglichkeit bekommen. Ich meine, überleg mal, wir haben schon jetzt ausreichend auch viele Podcast-Folgen bieten können, aber es gibt noch so viele andere seltene Erkrankungen, die nicht die Möglichkeit haben. Und wir, wie bei der Hämophilie von früher, wenn wir vor 50 Jahren darüber nachdenken, gab es vielleicht, ja, ich sage jetzt einfach mal, 3 Zeilen in irgendeinem medizinischen Handbuch, sage ich mal, wo man nachgucken konnte, was ist eine Hämophilie. Und so ist es bei vielen seltenen Erkrankungen genauso. Und es wird schon eine Menge gemacht. Es gibt mittlerweile universitäre Strukturen, die sich mit seltenen Erkrankungen tatsächlich auseinandersetzen. Es gibt Zentren für seltene Erkrankungen. Das heißt, da haben Patienten die Möglichkeit, sich vorzustellen, wenn sie, ja, ich sage jetzt einfach mal, Symptome haben, die nicht den normalen, ich sage jetzt einfach mal, Blutdruck, Diabetes und die normalen Erkrankungen haben, die offensichtlich sind.
Und gerade diesen Zentren und vor allem den Patienten wollen wir eine Plattform bieten, um sich darüber zu informieren. Das wollen wir jetzt im Laufe der vielleicht nächsten 100, vielleicht werden es auch mehr Folgen, langsam aufbauen. Wir werden sicherlich immer noch das Thema Hämophilie und Blutgerinnung mit adressieren und ansprechen. Da gibt es auch immer wieder was Neues zu erzählen. Aber das Ziel ist schon, uns in Zukunft auch darauf ein bisschen auszurichten.
Korrekt. Und es gibt so eine seltene Erkrankung, die wir tatsächlich im Kopf haben, wo wir auch angesprochen worden sind, die auch den Bewegungsapparat betrifft. Und da war ich ganz erstaunt darüber, dass diese Erkrankung bestimmte Ablagerungen hervorrufen kann, die in den Faszien tatsächlich, abgelagert wird und dann zu Bewegungseinschränkungen führen kann.
Und noch erstaunlicher fand ich, dass man diese Erkrankung weit bevor sie überhaupt klinisch manifest wird, diagnostizieren kann, wenn die Patienten am Karpaltunnel operiert werden. Also eine Engstelle im Bereich des Handgelenkes, wo ein Nerv durchläuft.
Das musst du dir mal vorstellen. Die kommen vorbei und haben Sensibilitätsstörung an der Hand. Und dann werden sie dort operiert und das kann schon der erste Hinweis sein für diese seltene Erkrankung.
Mhm. Diese Erkrankung heißt Amyloidose und diese Erkrankung wollen wir eine besondere Plattform bieten?
Das ist korrekt und interessanterweise, da mache ich einen kleinen Link zur Gerinnungsstörung, denn es gibt einige Amyloidose-Patienten, die einen Faktor 10-Mangel haben. Das heißt, ich habe tatsächlich zwei Faktor 10-Mangelpatienten, die gleichzeitig eine Amyloidose haben. Das habe ich gar nicht erstmal in Zusammenhang bringen können, bis ich tatsächlich mehr und mehr über diese Erkrankung erfahren habe und dann irgendwann mal erfahren habe, dass es tatsächlich auch ganz selten, aber auch einen Link zwischen einem seltenen Faktor 10-Mangel und der Amyloidose gibt.
Das Ziel ist eben, dass wir für diese Erkrankung noch eine zweite Podcast-Reihe starten möchten. Wird wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März losgehen.
Genau.
Da ist ja auch ein ganz besonderer Tag.
Der Rare Disease Tag, nämlich der letzte Tag im Februar. Der wird am 28. Februar sein und da werden wir unseren ersten Rare Disease Tag einführen.
Und das soll eben auch der Start für diesen zweiten Podcast sein, speziell jetzt für die Amyloidose. Alle anderen seltenen Erkrankungen wollen wir in unseren klassischen Hallimi und Habermann Podcast mit reinbringen.
So wird es sein.
Susanne, ich freue mich auf weitere 100 Folgen.
Ich mich auch. Danke dir, Björn.
Hallimi und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast.